Sprechen wir ein Gebet. Herr Jesus Christus, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch zufällig gestern Fußball geschaut? Das war ja was, ne? Wir haben dann darüber diskutiert, beim Fußballspiel, unser Großer durfte noch mitschauen, meine Frau und ich, wir saßen vor dem Fernseher und dann haben wir überlegt, können wir jetzt dafür beten? Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen im Gespräch, nee, also eigentlich nicht, weil unser Gott hat ja die Schweden genauso lieb. Also wir haben uns jetzt entschieden, nicht dafür zu beten, aber ich glaube, dass Gott auch damit umgehen könnte, wenn man dafür beten würde. Wie dann das Ergebnis ausgefallen wäre, weiß ich nicht, ob sich das verändert hätte. Aber mit dem Gebet ist es so, dass Gott, glaube ich, auch ganz gelassen damit umgeht. Er freut sich, wenn wir uns an ihn wenden. Und ob das jetzt korrekt ist oder vielleicht man das noch ganz vielfältig bewerten könnte oder ob das nach einer gewissen Struktur vorgesehen ist, wie auch immer, ich glaube, da ist Gott ganz gelassen. Von daher, das ist mir das Wichtigste gleich am Anfang, mach dir nicht darüber zu viele Gedanken, sondern wenn du ein Anliegen hast, dann bring es einfach vor Gott. Zu Beginn möchte ich aber eigene Erfahrungen mit dem Gebet teilen und vielleicht schließt es auch etwas auf für das Thema. Meine erste Begegnung mit dem Gebet so richtig, wenn ich mich zurückerinnere, das war, dass ich meine Tante immer beobachtet habe, denn die hat beim Beten die Augen zugemacht als Kind. Ist mir das aufgefallen? Warum macht die Augen zu? Das habe ich meine Mama gefragt und die hat mich dann irgendwann mal darauf hingewiesen, frag sie doch selber. Und dann habe ich sie gefragt, warum machst du die Augen eigentlich zu? Und da hat sie mir erzählt, um eben mehr bei Gott zu sein, um mehr sich konzentrieren zu können. Das war für mich einleuchtend. Fand ich eine gute Idee. Habe ich dann auch immer wieder mal probiert. Gebet. Ich habe bei meiner Konfirmation in der Kirchenbank ernsthaft gebetet damals. Das weiß ich noch, weil mir das ein Anliegen war. Also ich sage jetzt ja. Wir wurden dann auch gefragt in Bayern, bist du jetzt dafür für die Sache mit Jesus? Dann musst du jetzt ja sagen. Und da habe ich gebetet, ich sage jetzt ja, aber Herr Jesus, du musst mir dann auch was von dir zeigen. Also ich möchte dich erleben und spüren und ich bitte dich, dass du die Verantwortung für mein Ja übernimmst, weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich mit meinem Leben untermauern kann. Auf meinem Lebensweg bis hierher kann ich sagen, dass Gott sich mir immer wieder gezeigt hat. Von daher würde ich sagen, ja, Gott hat mein Gebet erhört. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt und wusste das auch, Gott ist für mich. Und ich glaube, das hat was mit meinem Gebet zu tun gehabt. In meiner ersten Freizeit mit 17, da kannte ich niemanden, kam ich in ein Zimmer mit 8 anderen Jungs. Wie gesagt, ich kannte niemanden und abends sagt einer dieser Jungs in die Gruppe hinein, lasst uns noch miteinander beten. Da war ich sehr überrascht, dass man das einfach so machen kann in der Gruppe, obwohl man sich gar nicht kennt. Und dann hat er tatsächlich angefangen, laut zu beten. Also der hat mit Gott gesprochen, laut. Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, dass man sowas tun kann. Laut beten. Und ich habe festgestellt, dass es nicht nur mir so geht mit dem laut beten, sondern dass es auch anderen so geht, dass das gar nicht jeder kann und auch nicht jeder will. Und für mich wurde auch klar, das muss man gar nicht. Aber wer das kann und wer das will, also das finde ich was ganz, also mich hat es damals fasziniert, das fand ich enorm ansprechend. Das war für mich was, wo was von Gottes Wirken sichtbar wurde, durch den Mut des jungen Mannes. Das hat auch was mit unserer Gruppe gemacht, denn als der angefangen hat, hat plötzlich nochmal jemand anders mitgemacht. Wir merken, Gebet ist ganz vielfältig. Bei meiner ersten Stelle als Bezirksjugendreferent in Kirchheim-Teck hatten wir so eine Aktion, Kirche ohne Mauern hieß die. Und die Idee war, wir gehen so durch die Stadt, also meine Kollegin hat es gemacht mit so einem T-Shirt, da stand drauf Kirche ohne Mauern, da hat man Kaffee ausgeschenkt und die Gruppe, die das gemacht hat, hat immer auch mal ein Gebet angeboten, auf der Straße. Die haben dann zum Beispiel gesagt, wenn sie ins Gespräch gekommen sind, darf ich auch ein Gebet anbieten. Und das Erstaunliche war, dass es sehr gerne angenommen wurde. Also Menschen haben sich sogar darüber gefreut, dass jemand für sie betet. Das passt zu der Meinungsforschungsinstituts Umfrage von Emnet, die haben festgestellt, 50% der Deutschen beten. Ein Drittel gelegentlich, jeder fünfte regelmäßig und eine ältere mehr wie jüngere. Erstaunlich. Frauen mehr wie Männer. Also beten ist jetzt mal gar nicht so ungewöhnlich, sondern sogar was man gerne tut. Jemand anders hat festgestellt, bevor jemand in Gottesdienst geht, wird er lieber, also nimmt er eher noch das Angebot eines Gebets an. Also die Schwelle ist auch niedriger. Da sieht man eine gewisse, also das finden wir interessant, wir Menschen. Gebet ist was Günstiges und das zeigt sich auch darin, es gibt so eine Seite www.amen.de, da kann man anonym für sich beten lassen. Also da kann man ein Gebetsanliegen hingeben und dann beten Menschen für einen. Also da gibt es 7400 Beter und Beterinnen und da wird das Anliegen aufgenommen und man bekommt dann sozusagen, also man weiß, da betet jemand für einen. Die Seite wird sehr genutzt. Von daher haben wir, würde ich jetzt mal davon ableiten, ein Interesse, dass jemand für uns betet. Das passt auch zu dem Thema Fürbitte. Fürbitte heißt ja nicht weniger wie ich bitte für jemanden, ich bitte für das, was ihm fehlt. Und fehlen tun uns leider so manche Dinge im Leben. In Lukas 11 wird Gebet folgendermaßen oder das Beten folgendermaßen verglichen. Das wird verglichen, wie wenn ich in Not bin und zu einem Freund gehe und ihm diese Not mitteile. Selbst wenn es mitten in der Nacht ist, um Mitternacht, wenn ich ihm das vortrage, wenn ich also einen Ort habe, wo ich mit diesem Anliegen hingehen kann und das dann auch nutze, also da auch hingehe und sogar ihm das wirklich auch, selbst wenn es in der Nacht ist, das vortrage. Gebet heißt Begegnung. Und natürlich bei uns Christen Begegnung mit Gott. Da gibt es keine festgelegte Uhrzeit, da gibt es auch keine Kategorisierung für unsere Not, sondern wir können zu Gott kommen mit unserer Not, egal wann und wo und wie. Und Gott wird in diesem Bild als Freund verglichen, ein schönes Bild. Da habe ich einen Ort, zu dem ich gehen kann, um mein Anliegen unterzubekommen. Und es wird nicht festgeschrieben, das Anliegen muss so sein, es braucht die und die Kriterien. Und erst wenn es den Kriterienkatalog erfüllt, dann kannst du mit deinem Ding kommen. Nee, wenn du ein Anliegen hast und du setzt allein die Kriterien, dann kannst du das vor Gott bringen. Gebet. Gebet ist Begegnung. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Begegnung, als ich eigentlich ganz schnell aus dem Haus musste. Ich hatte eine Tagung und ich war so von der Dusche auf dem Weg sozusagen zur Haustür. Und wenn man bei uns aus unserer alten Wohnung aus der Dusche gekommen ist, dann hat man so einen Gang gehabt und eine Tür, die durchs Wohnzimmer mit so einer Fensterfront auf die Straße sozusagen hinaus gezeigt hat. Also man konnte dann praktisch durch den Flur, durch diese Tür nach draußen schauen. Und da war ich gerade aus der Dusche auf den Weg angezogen nach draußen und da fällt mir noch so ins Auge hinein, dass unsere Nachbarin sich auf unsere Wohnung zubewegt. Das habe ich durch die Fenster davon gesehen und dass ihr die Tränen in den Augen stehen. So aus der kleinen Erinnerung, kurzer Kampf, gehe ich jetzt dorthin und kümmere mich um die oder komme ich meinem Termin nach. Aber sage ja mal, der barmherzige Samariter, der mir ins Ohr geflüstert hat, also jetzt kümmere dich um die Leute, der hat mir sozusagen den letzten Schuss gegeben, dass ich da die Tür aufgemacht habe. Ich habe dann das Fenster, besser gesagt, aufgemacht, weil sie da im Tränen überflutet zu mir kam. Und als er aufgemacht hat, er brach es gleich aus ihr heraus, dass ihr Mann jetzt gerade direkt ins Krankenhaus musste und eine Not-OP ansteht. Und sie hat jetzt keinen anderen Ort gesehen, um mit ihrem Anliegen wohin kommen zu können. Deswegen kam sie zu uns, oder besser gesagt in dem Fall zu mir, weil sie ja mitbekommen hat, ich bin auch irgendwie Christ und arbeite für die Kirche. Und da hat sie gedacht, da ist sie gut aufgehoben. Also ist sie dort hingekommen und zum Glück habe ich aufgemacht. Und sie erzählt mir dieses Leiden und dann kam günstigerweise meine Frau dazu, hört es so und die ist einfach noch ein bisschen kommunikativer wie ich und sagt, hey, dürfen wir für dich beten? Und das war genau das Richtige. Wir haben einfach nur weitergegeben, was Gott uns in die Hände gelegt hat und haben dann das Gebet gesprochen. Und das war für diese Frau so unheimlich wichtig, dass sie da jetzt jemand hatte, der für sie betet. Das war sozusagen, da hat sie was von Nähe Gottes gespürt, was sie da in dem Moment getragen hatte. Wir hätten da nichts anderes tun können und brauchen, aber das war ganz entscheidend. Ich möchte aufgrund dieser Begegnung drei Punkte für uns heute festhalten und an denen entlang gehen. Das erste ist, schau genau hin, sei aufmerksam für das, was dir begegnet, für das, wo Gott dir begegnet ist. Das zweite ist, mach auf, mach dich auf. Und das dritte ist, vertrau auf Gott. Das erste ist, schau genau hin, sei aufmerksam. Gebet hat auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Also wohin kann ich mich denn eigentlich überhaupt wenden? Habe ich so jemanden, an den ich mich wenden kann? Vielleicht gibt es hier jemanden, der nicht weiß, wie das selber so richtig geht, mit seiner Not umzugehen. Dann möchte ich dir Mut machen. Geh auf jemanden zu, der hier in der Gemeinde vielleicht irgendwie mitarbeitet. Denn wir Christen, wir sind eigentlich die Experten für das Thema Gebet. Und wir haben das gelernt, Gott zu sagen, was anderen Menschen fehlt. Also hier gibt es Menschen, an die kannst du dich mit deinem Anliegen wenden. Schau dir genau an, wer das für dich in Frage kommt. Und wenn du es jemanden siehst, dann wünsche ich dir den Mut, mit diesem Anliegen nicht allein zu bleiben, sondern für jemanden zuzugehen. Dafür sind die Christen da, dass sie für andere eintreten und vor Gott bringen, was den Menschen fehlt. Und bei dem Thema schau genau hin, geht es natürlich auch darum zu schauen, wo wirkt denn Gott schon und wie wirkt denn Gott schon? Dazu möchte ich auch Mut machen. Da gibt es so eine Geschichte im Alten Testament, in 2. Könige 6, da wird von Elisa berichtet. Und zwar ist der Elisa in einem Ort, in Dothan, so heißt der Ort, mit einem Diener und mit anderen Leuten zusammen. Und dieser Ort wird belagert von einer mächtigen Heerschar mit so Streitwagen und so weiter. Also wahnsinnig viel Zeug und Kraft und Energie, erdrückende Übermacht. Und dem Diener ist es Himmelangst. Weil die sind einfach viel stärker, die anderen, die Feinde, wie sie. Und der Diener, der sagt das, ich sage es in meinen Worten, also was soll das werden? Also hier haben wir keine Chance, das wird nie und nimmer was. Und dann betet der Elisa für den Diener und er sagt, Herr, im Gebet, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann gehen dem Diener die Augen auf und er sieht auf den Bergen die riesige himmlische Heerschar, die dort steht, die dort unterwegs ist. Und die für den Elisa und diese Stadt eintritt. Also himmlische Streitwagen sind dort plötzlich. Und das ist mir ein ganz wichtiges Thema bei dem Gebet. Also bei dem Gebet geht es nicht nur darum, was wir jetzt und hier vor Augen haben. Da geht es eben nicht nur darum, was wir können und was wir gelernt haben, was wir mit unseren Händen machen können. Da geht es nicht um Zuständigkeiten. Da geht es nicht nur um Ärzte und Ämter. Da geht es um etwas, das über uns hinausgeht. Denn wir Christen glauben, es gibt diese Welt, die Dinge, die wir hier anfassen können, aber es gibt auch eine unsichtbare Welt und die ist hier und jetzt präsent. Und wenn wir beten, dann schließt sich etwas von dieser unsichtbaren Welt auf, auch für uns selber. Dann öffnet sich etwas. Das merkt man manchmal, wenn man betet, dass man neue Perspektive geschenkt bekommt auf die Sache. Und das ist diese himmlische Welt. Da öffnet sich etwas. Denn wir sind nicht allein. Gott steht hinter uns und davon spricht die Bibel ganz vielfältig. Im Alltag droht es schnell in Vergessenheit zu geraten. Deshalb ist es auch eine gute Hilfe, sich Dinge aufzuschreiben. Vielleicht ein Gebetsbuch zu führen. Denn wie soll man das sonst überprüfen? In einer Krise ist es ganz schwer. Dann bestimmt uns nämlich die Perspektive der Krise. Da schauen wir nicht mehr links und nicht mehr rechts. Da können wir das gar nicht bearbeiten und da können wir gar keine logischen Rückschlüsse ziehen. Aber mal so ein Buch zu führen, was habe ich denn gebetet? Was war die Situation? Was waren vielleicht die Menschen? Wann war das? Und dann im Rückblick zu schauen, was ist daraus geworden? Das finde ich eine gute Hilfe, um selber zu schauen, wie hat denn Gott in meinem Leben eigentlich gewirkt? Was ist denn eigentlich aus meinen Gebeten geworden? Gebetsbuch, das ist auch biblisch. Das sind die Psalmen. Das ist nichts anderes. Da haben Menschen aufgeschrieben, was sie erlebt haben, was ihnen vielleicht schwer gefallen ist und wie Gott da drin zum Wirken gekommen ist. Da haben wir so ein Gebetsbuch, das uns überliefert, Gott wirkt. Ich finde einen ganz interessanten Psalm zum Beispiel, Psalm 13. Der ist so aufgebaut, im ersten Teil, da sagt der Beter einfach mal Gott seinen ganzen Schlamassel. Also wo er auch fragt, wo wirkst du denn überhaupt, Gott, wo bist du denn eigentlich? Im zweiten Teil formuliert der Psalmbeter seine Bitte. Und im dritten Teil, da formuliert er eine geistliche Wahrheit, weil er das erlebt hat, wie Gott in diesen Schlamassel hineingewirkt hat. Das erleben wir auch in anderen Psalmen, zum Beispiel Psalm 23, der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln, heißt es da. Und gleichzeitig ist von einem finstern Tal die Rede. Gleichzeitig ist es von den Feinden die Rede. Also in den Psalmen kommen die herausfordernden Phasen des Lebens zusammen mit dem Wirken Gottes. Nichts anderes wie ein Gebetsbuch. Und wenn wir darüber sprechen, wie Gott wirkt und wie er Gebete hört, ist es eine Hilfe, dass wir die Dinge auch aufschreiben, festhalten. Wir sind nicht allein, sondern hinter uns ist die Herrscher Gottes, die unsichtbare Welt, die aktivieren wir in unserem Gebet. Mein zweiter Punkt, mach auf. Mach dich auf. Die Frau ist klasse gewesen, denn sie hat sich aufgemacht von ihrem Alleinsein mit ihrer Not hin jetzt, wo sie gedacht hat, da bekommt sie Hilfe. Sie hat sich aufgemacht. Und das fand ich bemerkenswert. Das ist der erste Schritt, mit seiner Not umzugehen, sich zu öffnen, es jemand anders mitzuteilen. Der Theologe aus Norwegen, Ole Hallesby, der vergleicht das Beten mit einem Vers aus Offenbarung 3,20 und das finde ich sehr interessant. Dort heißt es, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten, das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das vergleicht er mit dem Gebet, indem er sagt, Gebet ist, Jesus hereinzulassen. Jesus hereinzulassen, der dann an unser Herz klopft und sagt, lass mich in deine Not. Gebet heißt so viel wie, ich mache meine Hilfsbedürftigkeit offen. Ich gebe sie zu. Ich werde offen über meine Hilfsbedürftigkeit. Und der Ausweg aus dieser Hilfsbedürftigkeit, das ist das Gebet. Wenn ich der Logik von dem Ole Hallesby folge, dann heißt es, Gebet heißt nicht so viel wie, jetzt komm jetzt Gott zu mir, sondern das Gebet ist schon eine Wirkung dessen, dass Gott bei mir eingezogen ist. Deshalb bin ich überhaupt erst in die Lage zu beten. Und jetzt klopft Gott an und sagt, und leg mir deine Not hin. Mach offen, was dich beschäftigt und was dir Not macht. Not hat oft was mit Scham zu tun, ist mit Scham besetzt. Das wollen wir gar nicht so gern rausgeben, weil uns natürlich Not nicht glücklich macht. Vielleicht ist es eine Not, die von außen auf uns zukommt. Vielleicht ist es eine Krankheit, die wir nicht steuern können. Vielleicht ist es aber auch eine Schuld, die uns Sorge macht und die uns niederdrückt. Jesus will genau in diese Not hineinkommen und lädt uns ein, leg's mir hin, auch wenn es noch so intim ist. Wir merken, jetzt geht es nicht um ein Gebet für Wetter oder für irgendwie, dass es eine tolle Versorgung an dem und dem Ort gibt oder dass wir alle glücklich miteinander sind. Nein, es geht um das Innerste, um das Intimste und genau dort will Jesus hinein und lädt uns ein, mach dein Herz auf, öffne es und lass mich dorthin einziehen. Ich weiß nicht, was du für eine Not heute mitgebracht hast. Ich weiß nur, dass Jesus genau dorthin kommen möchte und dich fragt, willst du mich reinlassen? Gebet ist Begegnung. Gebet heißt Jesus hereinlassen und eine ganz neue Sprache finden für das, was uns bewegt. Gebet heißt Jesus reinlassen, weil ohne ihn können wir nichts tun. Das ist unser Glaube. Und mein dritter Punkt deshalb, verlass dich auf Gott. Vertrau auf Gott. Das ist eine manchmal herausfordernde Sache, sich auf Gott zu verlassen. Vor allem dann, wenn man in Not ist. Wie soll das denn dann gehen? Und wir sind schnell bei der Frage, hört mich Gott denn überhaupt in der Not? Wie geht es, auf Gott vertrauen? Und ich möchte es gern mit einer persönlichen Geschichte machen, diesen dritten Punkt. Denn da haben wir als Familie auch Erfahrung gemacht mit der Frage, hörst du uns überhaupt? Also es ist jetzt nicht nur eine Frage für jemanden, der vielleicht wenig in Gottesdienst geht, auch für uns ist das eine wichtige Frage für uns als Familie. Hört Gott uns überhaupt? 2009 haben wir unser erstes Kind erwartet und das war klar, dass es krank ist. Es hatte eine Omphalozele, das hat man schon früh mit den Untersuchungen festgestellt. Und da waren wir unheimlich oft beim Arzt, um das untersuchen zu lassen, immer wieder in der Uniklinik und genaueste Planung, was die OP angeht. Es war klar, es muss einen Kaiserschnitt geben, dass das Kind geholt wird und direkt operiert wird. Und dann gibt es immer wieder Operationen. Das war also der vorgezeichnete Weg. Und ich war gerade, und da haben wir intensiv dafür gebetet, das kann ich euch sagen, für unser Kind. Für uns war klar, wir wollen das auf jeden Fall haben. Und immer wieder auch gesprochen mit Gott, dass wir bitten, dass er uns Kraft gibt, auch für all das, was da kommt dann. Und dass wir uns trotzdem freuen und so weiter. Also das war ganz intensive Zeit, würde ich sagen. Und dann war ich auf einer Tagung und auf der Tagung, 2 Wochen vom Geburtstermin, vor der Einleitung, kommt eben die Nachricht, dass das Baby gestorben ist im Bauch. Also eine Totgeburt war das Ganze dann. Es ist an Unterversorgung dann gestorben, konnte man nicht sehen, aber das war Schock für uns. Wir waren doch so gut vorbereitet. 2 Wochen vom Termin, was soll das? Da haben wir uns natürlich schon auch die Frage gestellt, hört uns Gott überhaupt? Und da muss man das Kind ja tot zur Welt bekommen und da sage ich mal, so schnell haben wir nicht mehr gesungen, die Herrlichkeit des Herrn. Ich weiß, es gibt noch viel größere Schicksale, aber für uns war das in dem Moment ein richtiger Brocken, weil wir haben doch dafür gebetet. Und vielleicht klinken sich gleich bei euch eigene Gedanken, Ideen und Szenarien eurer Geschichte ein, dann lasst uns darüber in Austausch bleiben über solche Dinge. Und ich fand es ganz spannend, meine Frau kann da immer besser ein bisschen drüber reden, wie es ihr damit gegangen ist. Wir haben gestern nochmal drüber gesprochen, wie kam es denn als eigentlich dann dazu, dass wir da wieder Vertrauen fassen konnten. Und nach einer Phase der Sprachlosigkeit, das kann man nicht anders sagen, es war einfach, man konnte da nicht richtig reden. Sie hat gesagt, sie konnte auch Gott nicht anreden mit Vater zum Beispiel. Und sie hat gesagt, also auf die Anrede hat sie, glaube ich, grundsätzlich verzichtet. Sie hat aber auch gesagt, im Gespräch war sie schon. Also da ist was passiert und selbst wenn wir keine Worte haben, glaube ich, bleiben wir im Gespräch mit unserem Schöpfer. Das heißt schon in Römer 8, 26 lese ich uns mal, da steht, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Vers, der mir in dem Zusammenhang wichtig wurde, weil da hat man manchmal gar keine Worte, man merkt nur, man bleibt im Gespräch. Und das finde ich im Nachhinein das größte Geschenk, dass da etwas in uns im Gespräch blieb mit Gott. Also das war bestimmt nicht lobend, aber es blieb etwas von uns und das war, würde ich mal sagen, war Gottes Wirken in uns, blieb im Gespräch mit Gott. Und meine Frau hat so beschrieben, irgendwann war mal so ein Moment auf dem Sofa, da hat sie gesagt, und jetzt hat sie den Eindruck gehabt, dass Gott, der Vater, über die Situation mehr geknickt ist oder mehr verletzt ist oder traurig ist als sie selbst. Und deshalb konnte sie infolgedessen sagen, jetzt das Ostern, das dann kam, das nehme ich jetzt für mich, also dieses Auferstehungserlebnis, dieses Ereignis, das nehme ich jetzt für mich. Diesen Aufstieg. Und das war etwas, das konnte mir eher nicht von außen sagen, was da in ihr passiert ist, sondern das war so eine Bewegung, die daraus entstanden ist, weil sie mit Gott irgendwie im Gespräch geblieben ist, ohne Worte dafür zu haben. Und ich würde mal sagen, weil Gott selbst da drin in Bewegung blieb. Und wenn du in so einer Phase bist, dann ist das meine Bitte. Dann bitte ich dich, das nicht komplett auf die Seite zu legen, sondern zuzulassen, dass dein Herz vor Gott klagt und schreit. Aber wenn es das tut, dann ist es ja gleichzeitig ein in Begegnung bleiben, ein im Gespräch bleiben. Dann ist es nicht zu Ende, sondern es ist ein Gespräch. Ich meine, wenn ich heute zurückschaue, muss ich sagen, ich kann darüber nicht klatschen. Das ist Mist. Das ist und bleibt scheiße. So sage ich es euch. Aber ich kann besser damit umgehen und dieses, dass meine Frau gesagt hat, sie nimmt diese Auferstehung, dieses Ostern jetzt für sich, das hat uns insgesamt wieder nach vorne gebracht. Und da habe ich gemerkt, dass uns erst dann im Rückblick, dass uns Gott in besonderer Weise durch diese Zeit getragen ist, hat, auch wenn ich die Frage nicht auflösen kann, warum er das zugelassen hat. Aber dieses, dass er sich zu uns gestellt hat, das habe ich festgehalten. Und die Erfahrung wünsche ich uns auch in der Not, dass wir im Nachgang erleben können, dass sich Gott zu uns gestellt hat. Das ist das Schöne von Psalm 23, der sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das sagt er im Rückblick, auch auf das finstere Tal. Zum Fazit. Was können wir festhalten? Wenn wir beten, dann finden wir eine Sprache dafür, für die Dinge, die uns Not machen. Vielleicht finden wir nicht gleich Worte, aber in uns spricht etwas. Die Psalmen können uns helfen, sogar Worte zu finden. Und wenn wir Worte finden, dann sind wir nicht mehr Opfer, sondern werden wieder zum Subjekt unseres Schicksals. Wenn wir beten, erinnern wir uns an das Wirken Gottes in unserem Leben. Vielleicht an Spuren unserer Kindheit. Vielleicht an Spuren in unserem Jugendalter. Wir erinnern uns an das Wirken Gottes in unserem Leben. Wenn wir beten, nehmen wir auch die Wende ernst, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Ja, im Leben, da kann es wirklich ganz tief gehen. Da kann es wirklich große Schmerzen geben, eine große Not. Für Jesus endet das am Kreuz. Mit diesem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das ist nicht das Ende. Jesus wird vor den Toten auferweckt. Das ist unsere christliche Hoffnung. Dass wenn alles nach Niederlage reicht, wenn alles nach Niederlage ausschaut, dann ist da doch eine Hoffnung, die uns einen Sieg verspricht. Es gibt diese Wende, davon sprechen die Psalmen, der Psalm 22 auch genauso. Es gibt diese Wendung in unserem Leben und das ist die Hoffnung, die über diese Not, die wir hier in dieser Welt erleben, hinausgeht. Von daher, ja, schau genau hin. Sei aufmerksam für das Wirken Gottes und für Menschen, die für dich eintreten können im Gebet. Und dann bitte ich dich, mach auf dein Herz für Jesus. Mach dich auf hin zu diesem Gott und sei bereit, ihm diese Not hinzulegen. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Und drittens, verlass dich auf Gott, denn er trägt dich auch in der größten Not und führt es zum Guten. Vielleicht ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Aber das Versprechen in unserer Bibel ist klar, dass er uns zum Guten führt, zur Ewigkeit. Amen.